So, und hier sind wir schon wieder bei der Wüstenwelle, hier am Lokalmagazin am Montag um 11 Uhr mit einem Interview hier. Also hier, ich habe es vergessen, hier auf der Wüstenwelle UKW 966. Und wer sitzt denn jetzt hier mit uns im Radio? Genau, stellt euch doch schon mal vor, wer seid ihr?
Ja, guten Morgen hier. Das LTT ist in der Wüstenwelle eingeflogen mal wieder. Mein Name ist Dominik Günther, ich bin der Oberspielleiter vom LTT und Regisseur. Das heißt, ich kreiere die Stücke, die im LTT laufen. Und wir sind heute Abend hier, heute Abend, sage ich schon, weil es nicht gerade erst ins Bett gegangen. Es geht um Frankenstein und ich habe einen super Kollegen mitgebracht, den Leo Schmidthals, Musiker.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt nicht zum ersten Mal zusammengearbeitet, wenn ich das richtig nach recherchiert habe, ne?
Das stimmt, ja.
Nee, wir sind sozusagen das Dreamteam der deutschen Theaterszene, Musik und Regie und kennen uns aus Hamburg seit einigen etlichen Jahren und hacken schon viel zusammen aus. Das unter stimmt. anderem haben wir auch mal eine fünfstündige Oper geschrieben über Wrestling.
Stimmt, in Hamburg an der Staatsoper, das war sehr schön.
Ich liebe Hamburg auch. Ja. Auch eine tolle Theaterstadt. Ja, schön, genau. Dass ihr jetzt auch bei uns wieder in Tübingen seid, Dominik und Leo. Wie lange seid ihr denn jetzt schon beim Theater, ihr zwei?
Also ich bin seit 2001 dabei. Das sind dann 23 Jahre schon. Und habe schon so ein paar Veränderungen auch mitgekriegt, so wie sich das entwickelt hat. Ich glaube, damals in 2001 ging es los mit der Diskussion um die Auslastung der Plätze. Also ich habe sozusagen davor war das noch nicht so Thema und als ich anfing im Schauspielhaus damals in Hamburg, da ging es dann um Auslastung und dann war das plötzlich ein Thema und wurde diskutiert, dass man irgendwie auch als Theater darauf achten muss, dass es voll ist.
Mhm. Ja, ich bin auch so lange dabei, seit über 25 Jahren und an verschiedensten Häusern in der ganzen Republik und der Welt gearbeitet und seit 3 Jahren eben fest hier am LTT und dann ist ja schön, wenn man die alten Kumpels auch dazu holen kann. Und wir kennen uns so ein bisschen, also unsere Karriere ist so ein bisschen nicht so, man hat Theater studiert oder sowas, sondern wir kommen eigentlich aus der Musik tatsächlich, aus der Band, Bandgeschichte. Leo ist Bassist der Band Selig, wenn ihr die noch kennt.
Ja.
Großer Star eigentlich von früher.
Mein Papa war auch schon, ich habe ihm Bescheid gegeben, wer heute zu uns ins Studio kommt. Er meinte, oh, das ist ja aber toll. Ja, genau. Ja. Also ist mir ein Begriff.
Ja. Das habe ich jetzt gar nicht gesagt, um irgendwie anzugeben, sondern wo unser Ding ist, wir wollen das auch vermischen. Also Subkultur, Unterhaltungskultur, Musikkultur und Theaterkultur ist keine Trennung und das versuchen wir auch immer in unseren Inszenierungen irgendwie auf die Bühne zu stellen, wie jetzt auch bald in Frankenstein.
Und bei mir war das so, dass ich dann nachdem Selig da so ein bisschen, also durch die Welt da getourt ist in den 90er Jahren, das war ein glücklicher Zufall mit uns, mit Viva und MTV und dann ging es ganz schnell los und dann gab es den typischen Rock'n'Roll Krach und dann haben wir uns getrennt, 98, und dann habe ich Komposition studiert, das wollte ich sonst so immer schon machen und habe diese ganze E-Musik und dieses ganze klassische Repertoire dann kennengelernt und für Orchester arrangiert und sowas und ja, deswegen ist es eigentlich ganz schön, wenn man von allen möglichen Stilistiken was zusammentut und so eine Art Mosaik baut aus diesen ganzen verschiedenen Welten.
Richtig. Und ihr habt auch schon gesagt, dass euer Theaterbegriff oder Verständnis von Theater so kollaborativ ist, also dass verschiedene Richtungen zusammenkommen und gemeinsam etwas erarbeiten.
Ja.
Genau, weil mir ging es ja auch immer so, oder das ist ja immer noch, wo du jetzt von Auslastungszahlen oder so weiter, ist ja immer die große Frage, warum ist nicht immer ausverkauft oder so, obwohl das LTT natürlich sehr, sehr, sehr gut läuft. Hier in Tübingen, das ist ja eine Theaterstadt, bloß unser Anliegen ist eben zu sagen, Theater ist nicht langweilig. Und irgendwie so, es ist immer die Sache, oh, ich gehe nicht ins Theater, ich kenne mich nicht aus oder so, sondern für uns ist das einfach ein Begriff, dass man hingeht und einfach eine gute Zeit hat, mit verschiedensten Stilmitteln zu arbeiten und es ist einfach mannigfaltig und das ist ein großes Geschenk, ne?
Ja.
Macht auch Spaß.
Ja, also, macht total Spaß. Und wir haben uns im Vorfeld getroffen in meinem Studio in Hamburg und haben da schon ein bisschen Musik vorbereitet und so. Aber dann ist auch nochmal viel entstanden hier während der Proben. Und es ist, glaube ich, also sehr bunt, vielfältig, jetzt von der Musik her gesprochen, aber auch sonst. Es ist ein sehr schöner, bunter Abend.
Mit einem gruseligen Thema.
Richtig. Um den Abend, der wird am Freitag, den 14. Juni, also diese Woche, stattfinden, um 19.30 Uhr im LTT-Saal. Ihr habt uns mitgebracht eine Adaption von Mary Shelleys Frankenstein. Da wollten wir jetzt direkt mal einsteigen mit unserer ersten Frage zum Stück.
Genau. Was genau hat euch denn einfach so dazu getrieben, Frankenstein als Stück auszusuchen? Also habt ihr mit Frankenstein eine Vorgeschichte oder war es einfach... Ist dann der Hammer auf den Nagel gefallen oder
der Hammer wie ist das auf passiert? Den Nagel gefallen.
Das habe ich mir gerade ausgedacht, das ist kein Spruch.
Super Sprichwort-Battle am frühen Morgen.
Ja, warum nicht?
Da ist die Kuh in der Pfütze ausgerutscht. So, ja, gute Frage natürlich. Das, was ich vorhin schon meinte, wir überlegen natürlich, was können wir alles im Theater irgendwie reinholen. Und da ist natürlich erstmal das Genre Horror noch nicht so viel bearbeitet worden und das hat uns natürlich dazu bewegt, zu sagen, das älteste Genre auszusuchen. Und was ist das? Nämlich Frankenstein. Das ist quasi die Urform des Horrors. In 1800 irgendwas geschrieben von Mary Shelley, was auch natürlich toll ist. Von einer Frau, muss man sich mal vorstellen, in der Zeit war das gar nicht so üblich, dass Frauen Bücher schreiben durften und eine sehr spannende Biografie auch von Mary Shelley, gibt auch einen Film, kann ich nur weiterempfehlen. Und das ist ja genau die Herausforderung, wie bringt man was, wo jeder irgendwie eine Meinung zu hat, weil dann haben wir natürlich rumgefragt, oh, wir machen Frankenstein und jeder sagte, oh, das ist doch das, der Typ mit den Schrauben im Kopf und das ist doch dies und das, also jeder hat irgendwie eine individuelle Erinnerung dazu gehabt und das hat uns natürlich herausgefordert, all diese Erinnerungen auch zu versuchen, auf die Bühne zu stellen.
Also was man popkulturell mit Frankenstein assoziiert, ist ja auch eines der beliebtesten Halloween-Kostüme zum Beispiel. Und du hattest auch gerade schon angesprochen, dass man denkt, ah, Frankenstein, vielen ist gar nicht bewusst, dass das eigentlich der Name des Viktor Frankensteins ist. Genau, des Wissenschaftlers, der das Monster erschafft und nicht das Monster mit den Schrauben im Kopf. Genau, und ich finde auch den Entstehungskontext des Romans super interessant. Wird das vielleicht bei euch auch ein Thema sein?
Ja, also ich kann schon sagen, dass das schon thematisiert ist. Auch man kann sogar so weit gehen und sagen, der Roman, wenn man den liest, da schreibt sie so sehr von Leiden und von Schlechtbehandlungen, also dass man sich fast das vorstellen kann, dass Mary Shelley selbst auch so gelitten hat. Und ich glaube, die haben ja damals versucht, auch ein bisschen anders zu leben. Das wird in diesem Film auch so deutlich. Zum Beispiel Ehe haben sie nicht so ernst genommen und haben ein bisschen alternatives Leben, eigentlich fast Hippies des 19. Jahrhunderts so ein bisschen und sind natürlich auf Widerstände gestoßen und auch, glaube ich, ihre Familiensituation war auch nicht so easy. Ich glaube, der Vater hat sie, glaube ich, auch dann verstoßen und das kommt natürlich auch im Roman vor, dass derjenige, der das Monster, den Dämon erschaffen hat, den auch nicht akzeptieren will. Ne? Da gibt es schon so Parallelen und auch gerade was die Figur der Elisabeth angeht, hat Nick so eine Acht drauf gegeben, dass die so und so erscheint. Also wenn man das dann sieht, dann merkt man, dass das unterschwellig auch drin vorkommt.
Aber ich glaube, du wolltest auch noch auf was anderes hinaus, der Entstehungskontext, der berühmte Vulkanausbruch zu der Zeit.
Genau. Und was das mit Lord Byron zum Beispiel noch im Zusammenhang gibt.
Für alle, die es nicht wissen, deswegen sind wir ja hier, es gab ja einen Vulkanausbruch, wo die Reaktion, was natürlich auch wieder aktuell ist eigentlich, oder wo wir nie drüber nachgedacht haben, Auswirkungen der Klimakatastrophe ja. oder so auf die Menschheit. Und das war 1800, weißt du die Jahreszahl genau?
Ich glaube, es war 86, ich glaube, es war sogar Krakatau. Ich weiß es aber nicht genau.
1886.
Nee, 16.
Ich glaube, es war eher. Ja, genau, 16. Ja. Ich glaube, es ist eher die erste
15.
Hälfte.
Ja, Anfang 18, okay. 15.
Ja. 18, jedenfalls 15. hat sich alles verdunkelt.
Richtig. Ein Jahr später kam diese Aschewolke auch eben nach Europa und es war der Sommer ohne Sonne. Es war dunkel. Fun Fact am Rande, hat mir neulich jemand erzählt, der Cannstatter Wasen wurde deswegen erfunden, weil als das vorbei war, haben die da so ein Erntedankfest gefeiert und seitdem, also das ist auch darauf zurückzuführen. Aber Mary Shelley in der Zeit, naja, was macht man? Die ist mit ihrem Mann so rumgefahren, hat sich mit Lord Byron getroffen, ein anderer Autor, und die haben bei ihm da auf dem Gutshaus rumgehangen und sich gelangweilt und gefroren und so weiter. Und dann, weil es eh schon so dunkel war, haben sie halt gesagt, wir machen ein Battle, wer schreibt die beste gruselige Geschichte? Und Mary Shelley hat gewonnen, würde ich sagen, mit Frankenstein, weil von den anderen hat man nie wieder was gehört, was die geschrieben haben.
Ja, Lord Byron ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr, sehr interessante Figur, aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, ist was ganz Besonderes, dass eben eine weibliche Autorin so ein unfassbar wichtiges Werk geschrieben hat, das als eine der ersten oder der erste Gothic Fiction Novel gilt und damit eine ganze Welle an Nachahmerinnen davon getreten hat, genau. Und wir haben uns auch gefragt, dadurch, dass es ja popkulturell so beliebt ist und verhandelt wird, habt ihr euch im Vorfeld, ihr hattet schon einen Film angesprochen, ein wenig damit beschäftigt, was damit assoziiert wird, wie das gerade vielleicht auch aktuelle Bezüge hat, und hat das in eurer Arbeit in irgendeiner Weise beeinflusst?
Auf jeden Fall, da rattert es ja sofort los. Also man liest den Roman und erstmal war ich sehr überrascht, wie romantisch das ist. Also diese Landschaftsbeschreibung, und es ist eine wirklich sehr poetische Sprache, und gerade so die letzten Seiten haben mich sehr beeindruckt, auch also wie der Dämon und der Unhold, der ja eigentlich gar keinen Namen hat, fällt mir gerade auf in diesem Buch, wird immer als Unhold oder Monster oder so beschrieben, wie der dann sich so verabschiedet, und das fand ich erstmal schon mal sehr anregend, aber was natürlich auch in den Gesprächen davor stattfindet, ist, dass wir Menschen natürlich in einer Zeit leben, wo wir so, also wir reden ja vom Anthropozän, dass wir die Natur so beeinflussen können, dass sich die ganze Welt, der Globus, ändert. Und ein bisschen ist das ja auch genau dasselbe. Da schafft Viktor Frankenstein eine Kreatur und weiß im Prinzip ja gar nicht, was er da mit der Welt antut. Und so ein bisschen, also diese ganze Thematik findet sich wieder bei der Klimakatastrophe, bei der Gentechnik, bei der wir Menschen könnten die Welt zerstören mit den Atomwaffen, die wir haben. Das sind ja relativ neue Geschichten, 50, 60 Jahre alt, die es noch nie gab in der Menschheit. Und wie gehen wir damit um, etwas zu erschaffen, was uns vielleicht gefährlich werden könnte? Und da kommt natürlich auch KI ins Spiel, die künstliche Intelligenz, wo wir was schaffen, was vielleicht uns irgendwann mal gefährlich werden könnte, sagen so Dystopien, ne? Vielleicht leben wir auch nebeneinander her, aber es ist eine Sache, die haben wir kreiert und mit der müssen wir jetzt umgehen.
Genau, ich ziehe jetzt so eine Frage ein bisschen vor, aber dazu haben wir uns tatsächlich schon gefragt, weil das Titel hatte ja in seiner Originalversion zwei Titel, es war Frankenstein oder der moderne Prometheus, und jetzt hier, besonders mit dem Auftreten von KI, ist es jetzt explizit nochmal relevanter geworden, dass wir Menschen dem, was wir erschaffen, äußerst vorsichtig umgehen sollen, oder ist es schon seit jeher wichtig für uns?
Na, die Frage ist natürlich immer, Wissenschaft ist ja erstmal nicht mehr negativ, also es ist ja eine große Hilfe oder so, und wer macht es dann erst gefährlich? Das sind dann wieder wir Menschen, so, ne? Also, wenn KI ist ja erstmal praktisch, und wenn das immer in die falschen Hände kommt und man irgendwie nur noch manipuliert wird, weil der Mensch oder Teile der Menschen das dafür benutzen, dann wird es halt gefährlich. Und das ist natürlich dieser Urform des Frankenstein auch. Also die große Frage, den Tod zu überwinden, und man kann eben Leben schaffen, ist ja erstmal vielleicht gar nicht eine verwerfliche Idee. So, ja. Bloß, wie geht man dann damit um?
Und das große Thema, was auch drunter liegt, kann der Mensch die Natur beherrschen? Das ist ja so alt, Gilgamesch-Epos, in Bibel, macht euch die Erde untertan und so weiter. Vielleicht ist es auch, wenn wir jetzt sozusagen in die Natur gucken, auch ein Fehler oder ein Missverständnis, dass wir meinen, wir sind mehr wert oder höher gestellt als die Natur, weil wir haben ja nur diese dünne Schicht auf der Erde, wo wir atmen und leben, und ohne zum Beispiel diese Erde, die ja immer mehr weggeht, wo man Pflanzen drauf züchtet. Also das ist wirklich, müssen wir mehr und mehr drüber nachdenken, dass wir vielleicht unser Selbstbild ein bisschen vorsichtig angucken müssen, ne? So, also da stehen eine Menge Fragen und die schwingen natürlich mit und das bespricht man. Aber es ist nicht so, dass wir das jetzt so konkret dann so mit dem Zeigefinger oder so, sondern das bespricht man, man arbeitet das durch und das kommt dann an der Stelle schon raus. Also was, da vertrauen wir drauf.
Ja, ja, eben. Aber das ist ja, weil wir eine Geschichte erzählen oder Marie-Shelley ja auch die Geschichte unter der Idee auch mitgeschrieben hat, natürlich, weil diese Bedrohung ist ja immer attraktiv. So Fantasien der Zerstörung oder so.
Ja.
Und das macht natürlich Spaß, das auf die Bühne zu bringen und damit zu spielen. Also.
Zu der Bühnenfassung direkt. Es handelt sich ja um einen Roman. Wie habt ihr das denn fürs Theater aufgebrochen oder umgewandelt? Also jetzt mal die Gattungsfrage. Wie schafft man das auch in der Kürze? Man kann ja nicht alles aufführen, eine Auswahl treffen. Das haben wir uns auch schon gefragt.
Also als die erste Fassung, also Nick hat sehr lange an dieser Fassung gearbeitet und als ich die erste Fassung bekam, dachte ich, das ist ja mal richtig cool, weil es sind verschiedene popkulturelle Elemente drin, also und aber auch vom Buch poetische Teile, dann wie sich dieser ganze Mythos Frankenstein weiterentwickelt hat mit dem berühmten Film und so, und dann gibt es ja auch ein Musical und dann gibt es dies, und Nick hat so das so wie so eine Collage zusammengesetzt, dass man eigentlich das Gefühl hat, das ist wie so ein fürs Theater geschrieben. Also das fand ich schwer beeindruckend.
Ja, was ich vorhin schon mal gesagt habe, also als ich mich dazu entschieden habe, ich will Frankenstein machen, habe ich halt mit ganz vielen Leuten geredet und eigentlich quasi alle Erinnerungen gesammelt und meine eigenen Erinnerungen in mir gären lassen, was man erstmal ohne das Buch gelesen zu haben irgendwie damit in Verbindung bringt. Und natürlich habe ich auch natürlich den Roman gelesen, der ja viel ausufernder und viel anders ist als jetzt diese Filme oder gerade dieser Film von 1930 mit Boris Karloff oder so. Und das alles in den Topf geworfen und sozusagen eine kollektive Erinnerungssession wird das da am Freitag. Und
kannst du auch schon ein bisschen verraten oder eine kleine Vorgeschmack, welche szenischen Elemente uns da erwarten werden, worauf du besonders geachtet hast, was dir da persönlich wichtig war?
Naja, wir haben also, es gibt sehr viele szenische Elemente. Zum Beispiel, es gibt eine große Musical-Passage, was man nicht erwarten würde, sozusagen im Sprechtheater, dass wir plötzlich ein Element aus dem Genre Musical da auftaucht. Dann haben wir auch Elemente aus der Oper einfach mit integriert. Dann wiederum aber auch natürlich sehr poetische Monologe aus dem Buch sozusagen. Und diese Mischung habe ich in der Form auch noch nicht ausprobiert. Also wo man sagen würde, hä, das passt ja alles nicht zusammen. Und das ist vielleicht, glaube ich, das Spezielle an dem Abend. Ja. Und eben auch popkulturelle Musiken. Apropos Musik, wird vielleicht Zeit mal ein bisschen
genau,
was
Genau, das wollte
hören.
Ich jetzt gerade fragen.
Wollen wir mal Monster Mash hören, weil das eigentlich stilistisch uns auch inspiriert hat.
Sehr gerne. Jetzt kommt der erste Musikwunsch von euch beiden. Hier haben wir Monster Mash von Bobby Boris Pickett.
Genau, und wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir schon, oder? Doch, und da sind wir schon wieder. Genau, hier weiter mit unserem Interview. Und hier direkt eine Frage an Leo. Du bist für die Musik bei dem Stück verantwortlich. Was spielt es Musik einfach für eine Rolle in eurem Stück? So, ist es wichtig für, keine Ahnung, einfach die Aura des Stückes oder die Atmosphäre oder inwiefern?
Ja, das geht Hand in Hand. Ne? Also wie vorhin schon erzählt, Nick und ich haben uns vorher getroffen in meinem Studio und Ideen skizziert und auch schon Songs geschrieben zusammen. Und auch das habe ich auch schon erzählt, dass die letzten Seiten des Romans mich wirklich beeindruckt haben. Und so, ich habe dann Nick gefragt, mal, kannst du dir vorstellen, dass am Ende dann so ein Song kommt, und das ist fast so eine Art Schubert-Lied geworden, und das machen die ganz toll, also die Franzi Bayer und Dennis am Klavier, das ist echt anspruchsvoll und es ist ganz schön, am Ende dann so ein eher stilles Lied zu haben. Das fand ich irgendwie schon ganz toll. Und ich kann mich halt austoben. Nick sagt dann, ja, hier könnte man Musik machen. Und jetzt lass ich mir nicht zweimal sagen. Dann sage ich sofort, oh ja, cool, okay, mache ich.
Ja, oder halt, was wir gerade gehört haben, das ist ja auch inspiriert durch die 60er Jahre Beat-Grusel-Musik. Oder das kennt man ja auch aus dieser Netflix-Serie Wednesday oder so, wo es diese berühmte Tanzszene gibt, wo es eigentlich zurück in die 60er geht. Und Wir haben also 60er-Jahre-Musik, wir haben aber eben auch Musik von heute und auch handgemachte Musik. Also
und wir haben auch, das passt auch zum Thema, wir haben auch Musik mit künstlicher Intelligenz erzeugt. Und das fand ich als langjähriger Produzent, Musiker, Studio, was weiß ich, finde ich das schon echt erstaunlich, wie gut die Qualität ist. Also ich habe das jetzt für einen Titel haben wir das gemacht, dass wir das uns angemeldet haben und ich habe das vorher noch nie so betrieben und dann habe ich mit der KI, mit Hilfe der KI einen Song erstellt, wo man den Text eingeben kann und so. Eigentlich ist es Werbung für diese KI-Programme, was für mich natürlich ja, total ist, schlecht
das
ist.
Ist ganz schlecht, das macht das nicht.
Nee, aber es ist wirklich erstaunlich, was da auf uns zurollt, also die ganze Filmbranche, die ganze Autorenbranche, die ganze Musikerbranche ist natürlich...
Wobei da ja natürlich auch die Frage ist, also wer das nicht weiß, also man kann da mittlerweile, man sagt, was für eine Musikrichtung, was für ein männliche Sänger, weibliche Sänger oder was dazwischen, schreibt irgendwie Texte rein und 2 Minuten später hast du einen Song da irgendwie. Plus die Frage ist, wo kommen die Informationen her? Die sind ja dann geklaut von euch irgendwie, weil das gibt ja nur Fetzen aus dem Internet.
Gott sei Dank ist das ja auch eine riesige Diskussion. Ich glaube, EU-weit und bei der GEMA gibt es auch fähige Leute, die wie bei damals den Kassetten und diesen brennbaren CDs, da gibt es ja auch eine Abgabe, weil man ja weiß, sie werden irgendwie befüllt mit Stücken, die irgendwer mal geschrieben hat. Und genauso ist es bei KI auch. Diese Programme werden gefüttert mit der kreativen Leistung der Menschen, die das irgendwann mal sich ausgedacht haben. Und das ist halt eine wichtige Frage jetzt, wie ist der Anteil? Also, ne, das ist ja ein Milliardenmarkt, der da auf uns zukommt. Müssen die nicht eigentlich was abgeben? So. Und das wird kommen, man wird es versuchen, aber es wird schwierig. Ne? Also, glaube ich, es ist schon... ändert den Beruf des Musikers komplett. Also das ist einfach so. Und der Autoren auch und auch der Fotografen, der Filmbranche, alles. Also das ist schon irre. Und wir können das ja mal hören, ne? Dass
ja, gerne, das
die Leute mal
ne?
wissen, wie das klingt. Ne?
Aber ja. Sag doch mal vorher, was hast du da jetzt eingegeben?
Na gut, also ich habe Sängerin eingegeben, dann habe ich R&B, Contemporary, dann habe ich Feminist, Empowerment, was habe ich noch eingegeben? Ich glaube Upbeat und dann habe ich einen Text da geschrieben, habe ich mir irgendwas ausgedacht. Komischerweise hat die KI was dazu geschrieben, das ist auch lustig. Mhm. So, also es ist so ein Mischmasch.
Du hast irgendwas mit Monstern sollen die singen, oder?
Nee, habe ich gar nicht geschrieben. Ne? Also doch. In dem Text kommt es drin vor und das ist halt auch so ein bisschen, das hat dann auch natürlich Spaß gemacht, was kommt dabei raus. Aber es ist auch schon erstaunlich, du schreibst irgendeinen Text und die Sängerin, also ich meine, ihr werdet es ja gleich hören, wie echt das klingt, das ist schon echt wirklich erstaunlich. So ein bisschen, was haben wir da gemacht, was haben wir da hervorgerufen, welches Wesen haben wir da zum Leben erweckt, ne?
Passt auch, finde ich, total zu dem Gruselthema, weil also auch diese Deepfakes, die es da gibt, wo man die Stimme erklingen lassen kann, ja. Oder und dann man denkt wirklich, oder man könnte jetzt auch sagen, lass Michael Jackson XY singen, genau. Und dann hört man das tatsächlich, ja. In seiner Stimme. Das ist echt wirklich, ja. Abgefahren. Und ich würde sagen, jetzt hören wir mal in deine neue Kreation hier rein.
Die Kreatur.
Die Kreatur. Die Kreatur.
So, ja, ich bin jetzt alleine hier mittlerweile. Der Regisseur, der Musiker ist entlassen worden.
Ich kann gehen.
Ja. Ja, so, aber nicht schlecht.
Mhm. Ja.
Aber deine Musik gefällt mir trotzdem besser.
Ja. Danke sehr.
Ja, muss man ja mal sagen.
Genau, jetzt, ich habe ihn hier. Es ist eigentlich, ursprünglich war es als Witzfrage gedacht.
Witzfrage, geil.
Aber es ist auch gleichzeitig eine philosophische Frage. Das ist, wie seht ihr das? Wer ist das Monster? Ist Viktor Frankenstein das Monster? Ist Frankensteins Monster das Monster? Oder ist die Welt, die das Monster abgestoßen hat, das Monster selbst? Ich habe die Frage auch so. Ich habe einen wunderschönen Graf gesehen. Das ist der jetzt nicht so intelligente Mensch.
Das hast du doch bei ChatGPT eingegeben. Welche Fragen stelle ich zum Thema Frankenstein?
Nein, das nicht. Genau.
Das wird natürlich auch gerne in literaturwissenschaftlichen Seminaren diskutiert. Ne? Verantwortungsfrage, die wir vorhin auch schon hatten. Ist denn nicht das Monströse eigentlich, dass Viktor Frankenstein sich das herausgenommen hat, den Schöpfer zu spielen? Oder das wird ja auch im Roman verhandelt, auch so ein bisschen die Gefühle des Monsters. oder sind wir das Monströse? Also ich glaube, deine Frage ging so ein bisschen
in diese Richtung. Wenn wir das Monster ja schon als Monster bezeichnen, sind nicht wir die wahren Monster. Okay, also ich höre auf. Ja,
hat
ganz schlimm.
Schon selber beantwortet mittlerweile. Klar, aber das ist ja natürlich das Schöne oder das die Kernfrage auch in dem Roman und sehr poetisch eigentlich beschrieben, dieser Kampf und eigentlich Viktor Frankenstein, der auch als Vater natürlich, also die Verantwortung und das ist auch in den Gesprächen der Kreatur mit seinem Schöpfer oder seinem Vater immer das Thema, wie kannst du mich in eine Welt werfen, ohne die Verantwortung für mich zu übernehmen und wie kannst du mich alleine lassen und dieser Welt aussetzen, die mich nur abstößt. Und wir haben da auch eine schöne Musiknummer geschrieben, um das auszudrücken. Das ist eigentlich ein relativ einfacher Text. Das heißt, Hach, Huch, Hilfe, geh weg. Und das fasst das eigentlich ganz gut zusammen, was das Monster erlebt von der Welt. Also Hach, Huch, Hilfe, geh weg, ekelhaft.
Unhold, Monster, Dämon.
Wie schnell man eben dazu neigt, Fremdes, Neues abzulehnen und natürlich ist die philosophische Frage, ist man von vornherein böse oder wird man nur böse gemacht oder wäre es wirklich böse oder eben bin ich normal oder sind es die anderen? Spannendes Thema und auch beschäftigt einen sehr, also hat mich auch immer, wenn ich jetzt beim Proben zugucke und gerade diese Passagen sind, wo das verhandelt wird, fasst mich das irgendwie immer an, weil ich das wirklich ein richtig schwieriges, oder es ist kein schwieriges Thema, es ist einfach so. Und man fragt sich, warum, verdammt, ist das so.
Ja, um vielleicht doch auch ein bisschen philosophisch noch zu werden, es gibt ein sehr gutes Buch, das heißt Unterwerfung von Philipp Blom, aus so ein Wiener Philosoph, und der sagt eigentlich unterm Strich, lass uns sagen, wir sind Natur. Und wenn wir das irgendwie anerkennen und nicht die Natur sozusagen unterwerfen wollen, was ja sehr weit in die Geschichte zurückgeht, dann sind wir besser dran. Und ich finde das eigentlich einen guten Gedanken, dass wir viel verwobener sind eigentlich mit all dem, was uns umgibt. Die Frage des Bösen liegt vielleicht auch in der Natur. Also so, ne? Und ja, also dieses Thema ist schon ja gerade jetzt wichtig, ne? Wenn wir auch letztendlich entscheiden können, wo soll es hingehen in Zukunft, da gibt es so viele Fragen. Lass uns irgendwie, ich würde ja immer sagen, klar, es gibt böse Sachen, es gibt Leute, die versammeln sich zusammen und brauchen ein Feindbild und dann wird jemand ausgegrenzt und so weiter. Das ist ja auch Thema des Romans, unter anderem neben Familie und so weiter. Deswegen ist er so schön vielschichtig. Und da müssen wir einfach sehr achtsam sein aufeinander, dass niemand ausgegrenzt wird, dass man nicht jemanden, eine Gruppierung als Sündenbock plötzlich darstellt und uns an die eigentlich, jetzt sage ich was Witziges, an die konservativen Werte erinnern, ne? Also wo jetzt gerade die Rechten in Europa so gewonnen haben, das ist ja eigentlich ganz, ganz furchtbar. Es war ein schrecklicher Tag gestern, fand ich.
Ja.
Und gerade jetzt muss man doch eigentlich wieder diese Werte wieder hervorheben. Was
hochhalten,
weiß ich.
Ja,
genau.
Und ich finde auch das Schöne, das ist ja auch das, was Theater kann, halt da als Begegnungsort, als Ort, an dem man über solche Themen diskutieren kann, wo ja das auch auf die Bühne bringt, aber wo auch man ja auch als Publikum selbst dann mit solchen Gedanken hinausgeht und sich damit auseinandersetzt, das auch mit nach Hause nimmt, sich darüber unterhält. Das ist das, was für mich gelebtes Theater ausmacht und wo sich Frankenstein ja dann auch definitiv anbietet mit der Vielschichtigkeit, wie du angesprochen hattest.
Genau, da eben nochmal so wichtig, dass es nicht, ist ja kein Telekolleg Menschlichkeitsabend, sondern es steckt natürlich drin und Theater soll natürlich auch unterhalten und das tun wir an dem Abend und natürlich anregen durch Unterhaltung. Ich sage immer, wenn man nicht einmal am Abend gelacht hat, ist man auch nicht offen für andere Überlegungen, um zu weinen vielleicht am Schluss.
Humor ist und so häufig die Lösung. Man müsste vielleicht auch über die ganzen Leute lachen, die irgendwelche Lügen verbreiten, wo man irgendwie denkt, hä? Und nochmal zum Theater, das ist so, ich finde das so wichtig, dass es öffentliche Orte gibt, wo man zusammenkommt, wo man sich unterhalten kann, wo man zusammen lacht, wo man vielleicht auch dann eine Party macht, eine Premierenparty und abhängt, sich austauscht. Diese, ich glaube, diese öffentlichen Orte sind so wichtig. Jetzt gerade nach Corona, man merkt das ja. Wie
und wir haben ja so ein Glück da im LTT, ja, dass wir dann das LTT-Lokal haben und ja, das läuft ja auch sehr gut und auch nochmal Einladung an alle, da kann man gut vorbeigehen und Bierchen trinken oder was essen und vielleicht vorher auch Theater gucken, wer das noch nicht gemacht hat.
Weil auf jeden Fall.
Eigentlich, um das auch nochmal, wissen manche auch nicht, wir haben zum Beispiel, es gibt die Studenten-Flat, das kostet 25 Euro im Semester und du kannst so oft ins Theater kommen, wie du willst. Einfach nochmal zu sagen, falls Studenten zuhören so früh, weiß ich natürlich nicht.
Sicher. Also auch an uns, also ich bin selbst Studentin und ich mache da auch gerne Gebrauch von. Ich finde das richtig, richtig schön, auch dass es so niederschwellig wie möglich ist. Und Frage an dich, Dominik, du hattest vorhin den Probenprozess angesprochen, da wollte ich nochmal nachhaken. Wie schaut denn das Ensemble aus? Kannst du uns ein bisschen was verraten? Wie haben sich die SchauspielerInnen auf ihre Rollen vorbereitet, die ja recht komplex auch sind?
Genau, also ich habe in der Fassung, wir spielen das mit fünf Schauspielerinnen und Schauspielern. Der JB Mirov ist dabei, die Franziska Bayer ist dabei, der Dennis Jung ist dabei, der Jonas Hellenkemper ist dabei und die Rosalba Salomon ist dabei. Und klar, war auch zum Beispiel die Frage, wird die Kreatur gezeigt oder nicht? Da haben wir sehr lange dran rum überlegt, oder wie zeigt man das? Und ich kann nur spoilern, wir haben eine Lösung gefunden und es ist auch eine Person, die die Kreatur spielen wird, die man vielleicht noch gar nicht in so einer Rolle gesehen hat oder das erwarten würde oder erkennt womöglich. Und das war natürlich eine spannende Herausforderung auch eben für die Schauspielerin, wie sie die Rolle füllen wird und wie wir damit umgehen.
Wie ist da so dein Regiestil? Arbeitest du eng mit den SchauspielerInnen zusammen, dass du dir auch gerne Feedbacks von ihnen einholst, dass man das so ein bisschen aufweicht? Das interessiert mich beim Theaterbetrieb auch immer.
Genau, also für mich ist natürlich Probenarbeit, wir proben ja 7 Wochen jetzt und fast bis Freitag. Es geht ja nur zusammen. Also die SchauspielerInnen bringen natürlich ihr Können oder ihre Ausbildung mit hinein und ich versuche das zu sortieren oder wir beschäftigen uns natürlich damit. Das ist nicht nur irgendwie lernen den Text, kommen von links nach rechts, sondern natürlich hat jeder eine Idee oder wenn ich sage, kannst du dir vorstellen, die Kreatur zu spielen, dann weiß ich nicht genau, wie das geht. Das müssen wir schon zusammen erarbeiten und finden dann natürlich erstaunliche Dinge raus. Ne? Aber so ein Probenprozess ist ja auch, wir reden unheimlich viel, wir gucken auch Filme zusammen oder haben natürlich das Buch auch zusammen gelesen und da, oder nicht zusammen gelesen, also jeder hat es gelesen oder sollte es gelesen haben.
Versprochen.
Und sagt, das ist eine wichtige Passage auch und natürlich sortiere ich das irgendwie auch vor und schaffe einen Rahmen, eben mit zum Beispiel mit Sandra Fox, unserer Ausstatterin, die natürlich ein Bühnenbild schafft, was auch eine spezielle Setzung, sagt man so, wieder ist. Nämlich ist ein sehr enger Raum, der eigentlich an eine Eindimensionalität erinnert, also eine Art Filmstreifen mit sehr vielen Hindernissen zu spielen und wie man sich darin verhalten muss, das sind natürlich auch Vorgaben oder eben die Kostüme, die sie dann einerseits historisch wählt, aber eben auch popkulturelle Anspielungen ins Heute mit verwebt. Das ist der Prozess.
Wunderbar. Und
genau, einfach nur während des Themas des Buches einfach, habt ihr so persönlich Dinge, die ihr nochmal aus dem Buch hervorheben wollt oder persönliche Charaktere, die ihr nochmal ansprechen wollt, die einfach so vielleicht nicht arg genug rauskommen?
Es gibt zum Beispiel eine zentrale Stelle in dem Roman, wo das Monster sich versteckt in so einem kleinen Verschlag und irgendwie eine Familie beobachtet, die nebenan wohnt. Und der Vater der Familie ist eben blind. Und das ist eine ziemlich zentrale Stelle eigentlich, die mich auch beeindruckt hat, dass die beiden sich treffen. Und der blinde Mann, der spielt auch, singt auch und spielt Gitarre. Und das Monster liebt die Musik. Und die beiden haben einfach eine schöne Zeit zusammen, weil er eben es nicht sehen kann. Und ganz anders mit der Kreatur umgeht, bis halt seine Kinder nach Hause kommen, die das Monster dann wieder verjagen. Und da, das finde ich sehr zentral.
Ja, das ist eine schöne Stelle, wenn man wirklich, also der dadurch, dass er nicht sieht, dass das Monster hässlich ist oder anders ist, hört er nur, was der Dämon sagt. Und es erinnert mich an eine Anekdote, die ich vielleicht jetzt auch kurz erzählen kann. Ich hatte mal die Ehre, mit Michael Zambello zu spielen. Das ist so ein Gitarrist, der hat Maniac geschrieben. Und dann hat er bei dem blinden Keyboarder Stevie Wonder eine Audition gehabt. In den, glaube ich, 60er Jahren. Und er war der erste weiße Gitarrist in Stevie Wonders Band. Und die anderen Bandkollegen haben Stevie angerufen und gesagt, ey, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht hier Michael Zambello aufnehmen und so. Und Stevie Wonder hat das ja nicht gesehen, dass der weiß ist. Und hat gesagt, nee, der spielt gut. Und dann war der dabei, als erster weißer Gitarrist in dieser Band. Und ich finde das so schön, diese Vorstellung. Stellen wir uns vor, wir wären alle blind und würden sozusagen nur hören. Also das ist schon, da wird das irgendwie so klar, wie wir auch ausgrenzen vielleicht, ne, durch unabsichtlich vielleicht auch, und aber wie achtsam man sein muss eigentlich darauf.
Und auch die krasse Abgrenzung immer von dem eigenen und das Fremde. Und wenn du jetzt die verschiedene Wahrnehmungsform angesprochen hast, dass es einfach auch bei dem Musiker darum ging, um sein Können, einfach um das, was er drauf hatte. Genau. Und dann ist es völlig egal, ob das jetzt von der Hautfarbe da reinpasst oder nicht. Genau. Ihr hattet jetzt auch schon nochmal Popkultur angesprochen. Und da würde ich sagen, wollen wir gerne nochmal Bloody Mary von Lady Gaga spielen als nächsten Song, der ja auch nochmal groß geworden ist durch Wednesday Addams auf Netflix. Und nach dieser kleinen Musikpause sind wir direkt wieder zurück.
So, und da sind wir schon wieder. Und ich wollte euch einfach mal direkt fragen. So, wir haben jetzt viel über das Stück, über Frankenstein selbst philosophiert. Aber wo genau finden wir das denn?
Genau, im LTT, Ebertstraße 6. Freitag ist Premiere und zwar um 19.30 Uhr geht's los. Und die nächste Vorstellung ist Samstag. Es gibt noch wenige Karten. Wer noch spontan vorbeikommen will, sollte sich jetzt ranhalten und für Freitag noch Karten sichern, weil Premiere ist ja auch immer was Besonderes. Und dann läuft es noch, sowieso läuft noch jetzt bis Ende Juli. Wir haben so eine Art Sommerfestival, nenne ich das immer jetzt noch, in Endspurt im LTT. Auf dem LTT-Hof gibt es zum Beispiel auch ein Open-Air-Theater, Kunst heißt das Stück. Dann laufen diverse Male noch Frankenstein, es kommt nochmal Stolz und Vorurteil, es kommt noch was von der jungen Szene. Also es ist noch viel los, also wir sind noch nicht im Urlaub und das Wetter wird auch wieder besser, deswegen Theater auch draußen gucken und wenn es regnet, abends ins Theater gehen. Das ist ja auch, da ist trocken bisher. Und danach schön sich treffen im LTT-Lokal und noch was trinken, essen und es weitererzählen.
Genau, ich habe gesehen, ich glaube, es waren insgesamt vielleicht 5 Stücke diese Spielzeit. Kommt Frankenstein nächste Spielzeit auch nochmal wieder oder muss man sich jetzt ganz arg beeilen?
Nee, wird tatsächlich auch nach dem Sommer noch gespielt werden, weil wie gesagt, das Interesse ist eh groß, merke ich schon auch an dem Stoff. Und das ist eins der Stücke, die wir dann nächste Spielzeit noch weiterspielen werden.
Das freut uns natürlich sehr. Aber ein Theatersommer klingt für mich richtig schön. Das ist eine richtig gute Kombi, oder? Schönes Wetter und Theater draußen. Und da wünschen wir natürlich unseren Hörerinnen und Hörern ganz, ganz viel Spaß beim Theaterbesuch und hoffen, dass fleißig Tickets gekauft werden.
Genau, Leo hat noch ein Klavierstück mitgebracht, wo wir mal kurz reinhören.
Ja, das können wir nämlich anhören.
Noch eine Farbe mehr, dass ihr merkt, dass wir nicht gelogen haben. Das wäre alle Musikrichtungen hier. Yeah. Und lass mal, kurz reinhören.
Also das war mein Entwurf für dieses letzte Lied, Leb wohl, wo das spielt Dennis am Klavier und Franzi singt dazu. Jetzt haben wir hier den Gesang nicht, aber um einfach nur mal so einen Eindruck zu kriegen, was es auch noch für eine Farbe gibt. Und das machen die beiden ganz toll. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist auch aufregend natürlich, weil es eben dann Live-Musik ist auch. Und viel ist ja auch programmiert, dann singen die dazu, aber es gibt eben auch diese Live-Musik-Momente, gibt noch ein anderes Stück und so weiter. Das ist, finde ich, auch sehr schön, ne? Dass man nicht nur vorproduzierte Sachen hat, sondern dann auch wirklich so eine Art kleines Mini-Konzert dann, ne? So zweimal gibt es das. Mhm. Auch sehr.
Bringt klasse. Auch noch mal eine ganz andere Stimmung mit rein, Live-Musik, finde ich, ins Theater, ja.
Und es sind eben die Schauspieler auch wirklich sehr, sehr gute Musiker. Das ist halt auch toll. Das hat man nicht immer so. Das gibt manchmal auch an Theatern so, ich kann dies nicht, kann das. Also,
aber das Entity ist bekannt für die guten Musiker und Musikerinnen
im Ensemble. Ich war schwer beeindruckt, habe ich mal diesen Abend Sex gesehen. Und Wahnsinn, also was für ein Niveau, ne? Das ist schon echt toll, ein Segen. Richtig gute Musiker.
Genau, und es gibt auch viele Musikfans am LTT, deswegen fände ich so zum Abschluss nochmal einen Gruß an unsere Metal-Freunde aus der Bühnentechnik. Habe ich nämlich, haben wir den Danzig rausgesucht. Ganz einfacher Text: Bin ich Monster oder Mensch? Ich bin wie du mich erschaffen hast.
Wunderbar. Bevor wir jetzt den Song spielen, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute da wart. Und
wir haben uns gefreut, dass ihr uns eingeladen habt. Das ist immer ein großes Vergnügen hier in der Wüstenwelle.
Ja, vielen Dank.
Ja, es war sehr schön mit euch.
Es war uns eine Freude. Und
tolle Fragen.
Dankeschön. Und ich hoffe natürlich, dass ich auch eine eurer Vorstellungen genießen werden kann. Und hol mir da meine Tickets. Und gebt es auch gerne meine ganzen Freundinnen an der Uni weiter.
Wunderbar.
Hier kommt Danzig.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.